es gehört sich einfach nicht, gerade vor so einem Spiel jetzt so eine Thematik aufzumachen. Das muss auch nicht sein. Flo Witzel, Spieler von Bayer Leverkusen.
Es gehört sich einfach nicht, vor so einem wichtigen Spiel solch eine Thematik aufzumachen. Mit Thematik ist hier Florian Wirtz gemeint. Und war das, was wir gerade gehört haben, etwa ein kleiner Konter von Max Eberl in Richtung Ehrenpräsident Uli Hoeneß? Zumindest hat Hoeneß in den letzten Tagen immer wieder betont, wie gerne er doch Florian Wirtz bei den Bayern sehen würde. Und das, obwohl man als FC Bayern eigentlich keinen Goldesel im Keller hat. Wie will und kann sich der Rekordmeister das also leisten? Und hat Max Eberl nicht eigentlich viel wichtigere Dinge auf seinem Zettel ganz oben stehen, wie zum Beispiel die längst überfälligen Vertragsverlängerungen von Jamal Musiala oder auch Joshua Kimmich? Ach ja, und nicht nur Uli Hoeneß hat sich diese Woche, beziehungsweise hat diese Woche mit seinen Worten für Unruhe gesorgt, sondern auch Karl-Heinz Rummenigge. Der findet nämlich, dass ihm die Bayern-Stars für seinen Geschmack, Zitat, etwas zu viel jammern. Was es mit diesem Rundumschlag auf sich hat und vieles mehr, besprechen wir heute in unserer neuen Folge der Bayernwoche. Und deswegen erstmal ein Hallo an euch da draußen, aber natürlich auch an dich, Stefan Kumberger, unser Sport1-Chefreporter. Ich freue mich sehr, Kumbi, dass du endlich hier bist, frisch vom Flughafen gekommen, wenn auch mit etwas Verspätung. Also auch ein Hallo an dich.
Hallo Madeleine, hallo da draußen. Und ich muss mich nicht nur bei dir entschuldigen, sondern auch bei den Hörerinnen und Hörern, die ja jetzt den Podcast verspätet mitbekommen werden. Normalerweise nehmen wir ja immer vormittags auf, damit am Nachmittag die Folge online ist. Heute müssen wir nachmittags aufnehmen, weil ich eben frisch aus Glasgow komme. Und das Ganze hat sich nochmal um eine Stunde verzögert, weil ich in die große Weltpolitik hineingeraten bin.
Ungewollt.
Ungewollt, weil fast gleichzeitig mit der Maschine des FC Bayern, in dem ich saß und die Mannschaft und all die anderen Reporter, Fans etc., landete auch der Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika in München. Es ist Sicherheitskonferenz und dementsprechend wurde die Autobahn gesperrt und alle Zufahrten waren dicht und ich stand sehr lange jetzt gerade im Auto. Aber es geht los, du bist ganz außer Atem bei all den Themen, die du gerade…
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so ein langes Intro hatten wir noch gar nicht in den 6 Folgen und wenn das so weitergeht mit den Themen und das Intro immer länger wird, dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr trainieren als nur für meinen Halbmarathon.
Ja, und die Themen, die klangen gar nicht so, als würde es um den Fußballverein gehen, sondern um eine Seifenoper oder sowas.
Das stimmt, aber irgendwo ist es ja auch ein bisschen FC Hollywood immer mit dabei.
Immer ein bisschen und es ist ja so… Trotz allem FC Hollywood, es wurde gestern Fußball gespielt.
Ganz genau.
Der Ball rollte.
Da wollen wir auch als allererstes drüber reden und zwar über das Sportliche.
Sehr wohltuend.
Aber bevor wir in das Spiel reingehen und in die Analyse, erstmal, wie war es denn gestern? Also ich habe ja schon nur durch den Fernseher absolute Gänsehaut gehabt bei dem Song You Never Walk Alone und dann diese Lichtershow. Aber wie war das für dich, dann da auch noch live vor Ort zu sein?
Also das Beeindruckendste ist, und das habe ich 2017 auch schon erlebt, ist, wenn die Champions-League-Hymne gespielt wird und man hört sie kaum, weil die Fans einfach so dermaßen laut sind. Und der Kessel ist natürlich dann explodiert, als die Schotten nach 25 Sekunden getroffen haben. Aus schottischer Sicht schade, dass der Treffer nicht gezählt hat. Die Bayern hatten Glück und der wurde ja auch zu Recht nicht gegeben, der Treffer, also alles gut. Aber da hat man gemerkt, was da für eine Kraft in dem Stadion ist. Allerdings haben die Bayern dann ja schon die Menschen aus Glasgow ein bisschen eingeschläfert, weil Glasgow, Celtic hat ja nichts wirklich, also hinten raus, ja, da gab es die Phase. Die letzten 10 Minuten waren so, wie sich eigentlich die Schotten das ganze Spiel vorgestellt haben. Sehr emotional, mit viel Ballbesitz, vielleicht auch für die Heimmannschaft, aber die Bayern haben da wenig zugelassen, deswegen war das Stadion vergleichsweise ruhig.
Ja.
Aber im Vorfeld, also die Champions-League-Hymne und dann bei dem Treffer und auch später bei dem Anschlusstreffer, wenn dann die Hoffnung nochmal kam.
Ja.
Also der Celtic Park ist ein ganz besonderes Stadion.
Ja, jetzt sind wir ja quasi schon in der Analyse-Hype drin, aber wir wollen uns trotzdem nicht nehmen lassen, unsere erste Rubrik trotzdem nochmal mit reinzunehmen davor.
Die Analyse des Spiels.
Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, Kumbi, ich glaube nach 28 Sekunden, Nicolas Kühn, der übrigens ja auch ein Ex-Bayern-Amateurspieler ist, hat die Bayern da auf jeden Fall erstmal ordentlich wachgerüttelt. Sie waren dann auch wach, du hast es ja gerade eben auch gesagt, also es war dann auch schön mit anzusehen, in welche Richtung dann das Spiel auch ging und Gott sei Dank Ulises dann auch geschafft hat, ins kurze Eck dann kurz vor Halbzeit da nochmal ein Statement zu setzen und dann in der zweiten Halbzeit das 2:0 durch Harry Kane. Aber trotzdem sind sie dann eben nach diesem 2:0 in alte Muster verfallen. Eben dieses ein bisschen zu sehr in Sicherheit wiegen, was man ja auch im Spiel gegen Kiel eben auch gesehen hatte, wo es ja auch hinten raus nochmal kurz knapp wurde. Warum lernen die Bayern da nicht aus ihren Fehlern? Gerade bei so wichtigen Spielen.
Das fragst du mich.
Ach so, ich bin mir nicht sicher, ob du jetzt hier der Bayern-Experte warst oder nicht.
Naja, das ist ja eine Frage, die man weitergeben muss an die sportlich Verantwortlichen.
Ich hatte Hoffnung, dass du vielleicht eine Antwort für mich hast oder für die Hörer da draußen.
Ja, ich antworte mal so. Vor dem Spiel habe ich Vincent Kompany auf der Pressekonferenz gefragt, warum da ein gewisses Muster sichtbar wurde, gerade auswärts in der Champions League, diese fehlende Standhaftigkeit, dieses Nicht-Durchziehen bis zum Schluss. Und Joshua Kimmich hat es ja auch gesagt, nach dem Spiel gegen Kiel, in solchen Phasen sind wir einfach eine ganz normale Mannschaft.
Ja.
Und der FC Bayern darf keine ganz normale Mannschaft sein.
Eigentlich nicht.
Und Vincent Kompany hat am Tag vor dem Spiel gegen Celtic gesagt, ja, die Frage ist berechtigt. Er versteht die Frage komplett. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Bayern erstmal froh waren, diesen Hexenkessel in den Griff bekommen zu haben.
Ja.
Und leider Gottes waren die Auswechslungen verständlich, die Vincent Kompany getätigt hat.
Auf welche sprichst du an?
Ich spreche davon, dass Olise rausgenommen wurde, dass Leroy Sané rausgenommen wurde und mit Kingsley Coman und mit Serge Gnabry, da kam kein wirklich frischer Schwung rein, sondern da merkt man, dass die zurzeit wieder eine Phase haben, wo sie es eher schwerer haben.
Ja,
und
aber rausgenommen, um sie ja wahrscheinlich fürs Topspiel am Samstag zu schonen.
Genau, also Sané und Olise wurden sicherlich nicht wegen der Leistung rausgenommen, sondern das war einfach eine Schonung für Samstag, für das Topspiel in Leverkusen. Allerdings, mein Fußballtrainer früher in der Kreisliga, der hat immer gesagt, die Leute, die eingewechselt werden, die können gar nicht besser sein als die, die vorher auf dem Platz waren, weil sonst hätten sie ja von Anfang an gespielt.
Ja.
Und das war so eine, das gilt natürlich nicht immer, ist ein blöder Spruch, aber die Auswechslungen haben den Bayern nicht gut getan, weil Sané war sehr engagiert, war gut drauf, Olise sowieso und Serge Gnabry und Kingsley Coman, die hatten gestern nicht den Punch.
Ja, und da merkt man mal, wie brenzlig ja gerade jetzt auch diese Phase ist oder wie heikel diese Phase ist, in dem sich der FC Bayern befindet, in einem so wichtigen Playoff-Hinspiel Spieler rauszunehmen, um sie fürs nächste Spiel direkt zu schonen, obwohl man ja sich eigentlich im Hier und Jetzt erstmal darauf konzentrieren sollte, da einen Sieg mit nach Hause zu nehmen.
Ja, aber man muss die aktuellen Spiele muss man schon als Gesamtkonstrukt auch sehen. Also das wäre, glaube ich, fahrlässig von Vincent Kompany, wenn er nicht ein bisschen Leverkusen im Hinterkopf gehabt hätte.
Ja, klar, natürlich.
Und bei 2:0 Führung, wo alles eigentlich sicher schien, mal einen Doppelwechsel zu wagen oder zu machen, ist jetzt nicht die erste Idee, die da Vincent Kompany hatte, aber da haben ihn die beiden Spieler, die da eingewechselt wurden, ein bisschen im Stich gelassen. Ich glaube, er hat sich auch mehr erwartet.
Aber unterm Strich war es dann Gott sei Dank ein Sieg. Und um es in Müllers Worten zu sagen, der ja danach in der Kurve gesagt hat, a win is a win, also ein Gewinn ist ein Gewinn. Also von daher nimmt man das natürlich gerne als FC Bayern so mit nach Hause. Ich würde aber auch ganz gerne nochmal auf eine Personalie schauen, die ja gestern auch Man of the Match wurde, und zwar Dayot Upamecano. Mir hat er persönlich, weil wir ja nicht so oft, vor allem wenn es um die Königsklasse geht, nicht so oft positiv über ihn sprechen, fand ich das sehr schön mit anzusehen, wie sehr er sich da gestern in die Zweikämpfe reingehängt hat. Der hatte ja dann auch die Vorlage auf Olise gemacht. Und gerade so das Zusammenspiel mit Eric Dier hat mir sehr gut gefallen. Also Eric Dier hat auch einfach, finde ich, so eine Gelassenheit und eine Ruhe ausgestrahlt, die für mich gefühlt Dayot Upamecano einfach sehr gut getan hat. Bevor du gerne einmal kurz was dazu sagen darfst, wollen wir doch auch noch mal reinhören. Du hattest ja natürlich auch Max Eberl dazu gefragt. Hören wir doch mal rein. Du lachst schon.
Ich lache jetzt schon, ja. Weil das noch schnell angefügt.
Ja, gerne.
Die Leistung von Dayot Upamecano wurde gestern unter Fans, Verantwortlichen und der UEFA und Journalisten unterschiedlich bewertet. Deswegen okay, interessant, dann, was jetzt Max Eberl sagt.
Okay, und dann bin ich auch gespannt, was du sagst. Aber jetzt hören wir erstmal rein, Max Eberl.
Wie gut tut es ihm als Typen, wenn er auch mal so eine, ich glaube, sowas kriegt er nicht regelmäßig, kriegen ja meistens die Offensivkräfte. Was hast du da für einen Eindruck von ihm persönlich?
Gut, ein Spiel, über dem wir schon das ein oder andere Mal, nicht oft, eben andere Meinungen hatten. Vielleicht, ich habe ihn schon die ganze Saison sehr, sehr stabil, sehr, sehr stark gesehen, hat heute Situationen gelöst. Er spielt Mann gegen Mann hinten, das ist in so einem Hexenkessel auch nicht ganz so einfach. Die Stürmer von Celtic sind bekannt dafür, gerade der ist ein Japaner, naja, genau, mit seiner unglaublichen Schnelligkeit und Schlauheit, aber davor in der ersten Halbzeit eben gegen den langen Zentrumstürmer. Upa ist für mich ein herausragender Innenverteidiger und das hat er heute gezeigt. Und wenn ein Abwehrspieler Man of the Match wird, dann hat das nochmal besondere Bedeutung, weil es in der Regel nicht passiert.
Also Max Eberl fand das ganz, ganz toll, was der Jude Upamecano da gespielt hat. Die UEFA auch, Player of the Match.
Es hört ein bisschen so an, als würdest du das nicht so empfinden.
Der Jude Upamecano hat bei mir die Note 3 erhalten.
Ja, das habe ich gesehen und ich dachte mir, Stefan Kumberger ist streng heute.
Auch der Kollege der Bild-Zeitung hat ihm eine 3 gegeben. Mhm. Und das wurde natürlich dann später beim Bankett auch besprochen, weil man und so im Journalistenkreis natürlich auch so seine Eindrücke austauscht. Und wir hatten das in Barcelona, da war ein Kollege, der wollte den Manuel Neuer gleich eine 6 geben. Und also man diskutiert halt drüber, weil
ja,
das, dafür sind diese Noten da, dazu
hat ja
auch
da.
Hat
ja auch jeder eine andere Einschätzung.
Genau, jeder hat eine andere Einschätzung. Es ist halt interessant, sich da auszutauschen. Hey, was hast du dir denn gegeben? Hey, bloß eine 3. Also ich fand, die Leistung war ordentlich und konzentriert und die Vorlage war richtig top. Das habe ich auch geschrieben bei den Noten. Aber gerade als es hinten raus hektisch wurde, diese Kopfbälle nach hinten und auch beim Gegentor war nicht ganz auf der Höhe. Also ich möchte jetzt der Jude Upamecanos Leistung nicht schlecht reden, aber vielleicht hätte er eine 2,5 verdient gehabt. Okay, ich sag's. Aber vielleicht war ich da auch einfach zu streng. Es kann auch sein, aber es ist interessant, dass Max Eberl natürlich der Jude Upamecano stark redet, zeigt mir, dass der Jude Upamecano jemand ist, der das braucht.
Ja.
Also wenn Upa etwas nicht brauchen kann, dann ist es ständige Kritik.
Ja.
Aber wir sind ja nicht für Streicheln da als Journalistinnen und Journalisten, sondern wir sind ja für das da. Wir schreiben das, was wir sehen. Und ich habe ihn gestern, ähnlich wie andere Medien, nicht so stark gesehen, wie es jetzt Max Eberl getan hat.
Aber irgendwo ja auch verständlich, welcher Spieler, welcher Mensch braucht es nicht. Ich finde natürlich einfach nur dann, wenn es auch angebracht ist. Gestern war es angebracht, wahrscheinlich aber auch mit Blick auf die anderen Spiele bei ihm in der Champions League. Dass das einfach gestern, Gott sei Dank, endlich mal wieder eine für mich gute Leistung war.
Ja, es gab auch nicht diesen einen großen Bock, den wir ja bei Upamecano auch schon erlebt haben. Also
ja, eben.
Ich sage es mal so, ich stehe hinter dieser Note 3.
Ja.
Aber wenn jetzt jemand auf mich zukommt, das wird bei Instagram wahrscheinlich sowieso wieder passieren und ich da Nachrichten bekomme, dann nehme ich das hin, sage ich fair enough, man kann es auch anders sehen, ja. Ich bin ja nicht der Dr. Allwissend, sondern
Stefan Kumberger.
Stefan Kumberger.
Ganz genau.
Ohne Doktortitel.
Aber für dich dann aber Man of the Match unverdient? Hätte es jemand anderes verdient oder?
Treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werden wissen, dass ich von solchen Einzel-Awards überhaupt nichts halte, gerade für so einzelne Spiele. Aber wenn ein Verteidiger schon mal den Award gewinnt, dann ist das ein Lob wert. Ich glaube, ich hätte gestern Ulisse den Award gegeben. Allerdings hat der wahrscheinlich für die Statuten der UEFA nicht lang genug gespielt, ist zu früh ausgewechselt worden. Dann haben sie ihn da quasi rausgenommen. Ja. Also. Mich freut's für Upa. Ich mag ihn ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich da immer bohren muss und sagen muss, der ist zu schwach, sondern ich finde, er braucht, und das hat man eben gestern bei Eric Dier gesehen, er braucht einfach einen starken Partner an seiner Seite.
Ja.
Das war auch unter Matthijs de Ligt oftmals so, dass de Ligt da der Chef war im Gespann mit Upa. Von dem her alles gut. Lob, ich schließe mich Max Eberl an, aber eine bessere Note als eine 3 kriegt er jetzt auch nicht von mir.
Ja, und also ich sage es nur ungern, aber wir wissen ja alle, ich muss ja Gott sei Dank hier nichts zahlen. Mit einer guten Abwehr gewinnst du eben die Titel am Ende. Ich weiß, du schüttelst den Kopf, es musste jetzt sein. Aber ich finde es einfach sehr gut, wie du gesagt hast, gerade die Kombination aus ihm und Dier. mit Blick auf Samstag finde ich das.
Aber, und das habe ich ja schon öfter gesagt, mit der Defensive gewinnst du nicht die Champions League.
Die Bayern jetzt gerade haben, meinst
genau.
du?
So grundsätzlich in der Kaderstruktur, glaube ich, ist das keine Champions League Verteidigung, keine Titelreife.
Ja.
Ähnlich haben sich ja auch schon Thierry Henry und Co. bei den englischen Kollegen geäußert. Da hatten die Bayern schon bessere Abwehrreihen
ja.
in den vergangenen Jahren.
Ja.
Das ist keine neue Erkenntnis. Gerade, also, wenn ich mir jetzt so selbst zuhöre, wirklich immer sehr, sehr negativ gerade.
Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, du bist heute ein bisschen streng auf jeden Fall, aber auch gut. Also ja. muss ja auch mal sein, um Gottes Willen.
Ja, also ich lasse mich ja gerne eines anderes überzeugen, aber ich glaube nicht, dass die Defensive im Kader die Stärke besitzt, den Titel zu holen.
Dafür war sie, die Schwankungen waren ja jetzt einfach auch viel zu groß.
Ja, und für individuelle Fehler ist auch immer Platz beim FC Bayern. Von dem her, wie gesagt, warten wir mal ab.
Ja, einer, der mir auch nicht so ganz gut gefallen hat gestern, war Jamal Musiala. Er hatte zwar immer mal wieder vereinzelt gute Aktionen, aber so wirklich torgefährlich war er am Ende leider auch nicht. Wir wollen aber jetzt gar nicht unbedingt über ihn und über sein Spiel gestern reden, sondern über was anderes. Und da übergebe ich, nachdem ich die zweite Rubrik anmoderiert habe, auch schon direkt das Wort an dich, nämlich es geht um seine lang ersehnte Vertragsverlängerung. Es gibt wohl neue Punkte, die du uns gerne gleich mitteilen darfst. Und deswegen gehen wir rein in die nächste Rubrik.
Die Zukunft der Bayern.
Ja, es hatte sich in den letzten Tagen und Wochen schon angedeutet und jetzt können wir euch berichten, dass die Sache mit dem Vertrag, mit der Vertragsverlängerung von Jamal Musiala beim FC Bayern, die ist quasi durch.
Gott sei Dank.
Es wird klappen und wer nicht nur diesen Podcast hört, sondern auch regelmäßig auf unserer App und auf sport1.de unterwegs ist, der hat es vielleicht gestern schon gelesen. Da habe ich nämlich geschrieben, dass es ein magisches Datum gibt auf die alle Menschen in München.
Also ich finde es ja ein bisschen kitschig, muss ich sagen, aber sprich gerne zu Ende.
Ja, aber es ist schon, gerade haben wir doch noch vom FC Hollywood gesprochen.
Ja, natürlich,
also
das passt ja auch.
Der 27. Februar, die Bayern-Fans wissen es, da feiert der FC Bayern sein 125-jähriges Bestehen. Schönes Jubiläum, herzlichen Glückwunsch im Voraus schon mal. Und da versucht man, das so hinzudrehen, dass man an diesem Tag oder zumindest rund um diesen Tag verkünden kann, Jamal Musiala verlängert beim FC Bayern München.
Ja, und möchte ihm damit natürlich auch nochmal zeigen, wie wichtig er dann eben für diesen Verein
genau.
ist, dass er das Gesicht werden soll, dass man das sogar am 125-Jährigen da seine Vertragsverlängerung verkündet und dass man damit das ja quasi dann auch in den Vordergrund rücken lässt.
Genau, ich weiß zwar nicht, ob Jamal wirklich auf sowas steht.
Ich glaube nicht.
Aber es ist ein schönes Zeichen, es ist nochmal ein Zeichen der Wertschätzung, nochmal Anerkennung. Und ich habe mir sagen lassen, die Verhandlungen sind so weit fortgeschritten und in so vielen Punkten geklärt. Es geht wirklich nur noch um Details, dass dieser Termin zu halten ist.
Okay, aber
also wenn jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert, wird das hinhauen. So weit sind die Verhandlungen schon gediehen.
Mhm. Hast du denn auch Details für uns? Also sprich Vertragslänge, dann soll es ja jetzt eben diese gestaffelte Ausstiegsklausel geben. Gib uns doch da gerne mal noch mehr Details.
Also ich kann euch sagen, dass in den letzten 4-5 Wochen nicht mehr über Geld gesprochen wurde.
Okay.
Sondern da ging es dann wirklich nur noch um solche Details wie Ausstiegsklausel und so. Und ich glaube, diese Details, die sind ja auch immer nur Schätzwerte etc. Aber was man sagen kann ist, Jamal Musiala wird in die Gehaltssphären von Harry Kane vorstoßen. Wir reden also dann von 20 Millionen plus X pro Jahr und er wird seine Ausstiegsklausel bekommen. Das hatte sich ja in den letzten Wochen auch schon angedeutet, wie sich da die Bayern-Bosse Christoph Freund und Max Eberl dahingehend geäußert haben. Und wir haben es auch schon besprochen, ist jetzt kein Drama, dass man das eingehen musste. Und ich gehe davon aus, dass die Staffelung, die da stattfinden wird, für beide Seiten fair ist.
Ja.
Weil es eben einfach darum geht, Jamal Musiala möchte für seine Karriereplanung Flexibilität und die Bayern wollen aber
Sicherheit.
Sicherheit und zwar finanzielle Sicherheit und auch planerische Sicherheit. Also das ist ja ein Tauschgeschäft im Grunde. Jamal Musiala sagt, ich möchte flexibel sein in meiner Karriereplanung, und die Bayern sagen, ja, verstehen wir, aber dann gib uns doch im Gegenzug finanzielle Sicherheit und Planungssicherheit. Das heißt, er muss frühzeitig Bescheid geben, möglicherweise im Winter Bescheid geben, wenn er im Sommer diese Ausstiegsklausel ziehen möchte.
Ja, und es ist ja dann auch schön mit anzusehen, dass da sowohl die Spielerseite als auch Vereinsseite sich entgegenkommen können und dass man als FC Bayern da und so ein bisschen seine Prinzipien über Bord wirft oder zumindest auch mal
den
offen
Realitäten
für Neues ist.
Ja, und den Realitäten anpasst.
Ja, das stimmt.
Habe ich ja hier im Podcast auch schon gesagt.
Ja, da hatten wir letzte Woche auch viel drüber geredet.
Genau, in Spanien ist es ja sowieso üblich, Ausstiegsklauseln, die werden dann meistens so hoch angesetzt, dass sie niemand bezahlen kann. Und ich habe es auch erzählt, Mino Raiola hat nie ohne Ausstiegsklausel gearbeitet. Also alles gut. Und die Verhandlungen, ja, da haben alle Beteiligten die Kurve bekommen. Also weil ich weiß, dass es nicht so positiv startete im Herbst, Winter. Also es war jetzt nicht so, dass man sich in den ersten Verhandlungen schon umarmt und geküsst hat, sondern es war ein Weg dahin, aber man ist den Weg gemeinsam gegangen und jetzt dürfen sich die Bayern-Fans drauf freuen. Vielleicht klappt es tatsächlich bis zum 125-jährigen Jubiläum.
Sehr gut. Über eine Sache, über die ich gestern ein bisschen gestolpert bin, war die Aussagen von Michael Ballack, der gestern als Experte bei The Zone dann am Mikro auch erzählt hatte. Christoph Freund stand auch neben ihm und hatte dann auch ein bisschen lachen müssen oder schmunzeln müssen bei den Aussagen, dass es eigentlich schon diese Woche alles passieren oder hätte passieren sollen mit der Unterschrift. Aber es gab wohl ein Thema, wo man sich nicht einigen konnte, und zwar Stichwort Bildrechte. Klär uns doch mal auf, stimmt das? Also es ist ja normal, dass junge Spieler oder allgemein Spieler sich ja mit Bildern vermarkten und damit ja auch ein bisschen Geld machen. Und da hat man anscheinend ja keine Einigung gefunden.
Ja, im Grunde geht es darum, für welche Zwecke darf Jamal Musiala in Anführungszeichen sein Gesicht verkaufen an Dritte. Da geht es natürlich um Werbeverträge und so weiter, aber das sind auch alles Dinge, die geklärt werden können. Also da hat man beim FC Bayern auch schon immer Flexibilität gezeigt. Es gibt natürlich ein paar No-Gos, also sagen wir es mal so, Jamal Musiala sollte jetzt nicht für ein Produkt werben, das in direkter Konkurrenz zu einem großen Partner des FC Bayern steht.
Ja, aber das ist ja irgendwo auch normal, wenn man einen gewissen Arbeitgeber hat.
Genau, das ist völlig normal. Also die ganz, 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 ganz kleinen Details kenne ich da nicht. Aber es ist wohl so, wie es Michael Ballack angedeutet hat, und Christoph Freund hat ja da auch schon in die Richtung geschmunzelt. Da geht es um diese sogenannten Image Rights.
Ja.
Ich muss bei sowas immer dran denken an Franz Beckenbauer. Der FC Bayern fuhr mit Audi rum und Beckenbauer hat für Mercedes Werbung gemacht, obwohl er Präsident war. Und die hatten schon die Telekom auf der Brust und er hat immer noch Werbung für E-Plus gemacht. Also großen Leuten erlaubt man alles, aber niemand ist größer als der Kaiser. Deswegen wurde da bei Jamal Musiala offenbar ein bisschen intensiver jetzt diskutiert.
So ist es. Ist denn jetzt diese Vertragsverlängerung von Jamal Musiala, die so gut wie in trockenen Tüchern ist, der Dominostein für Joshua Kimmich? Weil ich muss sagen, ich finde es wirklich erstaunlich, dass es ja mittlerweile auch schon heißt, er möchte sogar sich bis April Zeit lassen. Sein Vertrag läuft nun mal jetzt im Sommer schon aus. Da verstehe ich nicht so ganz, warum der FC Bayern sich da so ein bisschen auf der Nase rumtanzen lässt.
Ja, Frau Hoeneß.
Ja?
Der Uli Hoeneß sieht es auch so.
Ganz genau. Stichwort Deadline.
Deadline, ja. Also die Bayern sind in diesen Fall Joshua Kimmich reingeritten, und zwar bereits im Sommer 23, als Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic den Verein verlassen mussten, Christoph Freund noch nicht da war und Max Eberl erst recht nicht, und da diese Transferkommission, diese Taskforce entstand. Und damals hat man sich sehr um Harry Kane bemüht und hat ihn auch bekommen, und das war auch die sehr große Leistung vor allem von Jan-Christian Dresen. Aber ich glaube, wenn man in diesem Sommer sich frühzeitig mit Alphonso Davies und Joshua Kimmich auseinandergesetzt hätte, dann wäre man nicht in diese schwierige Situation hineingelaufen, die man jetzt hat, dass man eben so lange warten muss auf Joshua Kimmich. Und damals hätte man ihn wahrscheinlich schnell überzeugen können. Allerdings kam dann die Ära Tuchel, das schwierige Jahr mit Thomas Tuchel und Joshua Kimmich. Und jetzt hat sich ja alles wieder gedreht und Joshua Kimmich hat alle Karten auf seiner Seite, hat alle Asse im Ärmel und deswegen lässt sich der eben Zeit. Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Das Interessante ist ja, dass die Probleme, die man im Frühjahr 2025 hat, eigentlich aus dem Sommer 2023 stammen.
Mhm. Aber ist dieses lange Warten und Herauszögern nicht irgendwie auch ein bisschen ein Indiz dafür, dass er gar nicht so abgeneigt ist, vielleicht nicht bei Bayern zu verlängern, sondern doch nochmal den nächsten Schritt ins Ausland zu machen? Ich meine, du sagst es gerade, eigentlich ja, befindet er sich jetzt so der Blüte seiner Fußballzeit sozusagen.
Ja, 30 Jahre alt geworden.
Hat unter Kompany da einfach nochmal einen richtigen Schritt gemacht und ist da eigentlich auch gar nicht mehr wegzudenken im Mittelfeld. Und wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, also Joshua Kimmich geht es eben auch um die sportliche Perspektive.
Ja.
Habe ich heute nochmal mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ja, der wartet halt ab, was hier in München sportlich passiert. Bei dem geht es nicht so sehr ums Geld und irgendwelche Image-Rights.
Glaubst du, da könnte vielleicht, Entschuldigung, gehen?
Also ich bin gestern gefragt worden, ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass Joshua Kimmich in München bleibt, derzeit bei 50-50 einschätzen.
Glaubst du, er wartet vielleicht auch noch ein bisschen deswegen, weil man jetzt dann natürlich auch erstmal nochmal das Rückspiel gegen Celtic meistern muss und das vielleicht auch ein nächster Step wäre, einfach in einem Wettbewerb, der für den FC Bayern sehr wichtig ist und dann ja natürlich auch noch das Finale daheim ansteht. Ist das vielleicht auch was bei ihm mit reinspielt?
Ja, ich glaube, er wird... Also dieses Celtic-Rückspiel, glaube ich, wird jetzt nicht über die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern entscheiden.
Wäre ja auch komisch dann zu sagen, ach so, jetzt mal raus aus der Champions League, dann bin ich jetzt auch raus bei den Bayern.
Genau, richtig. Also das wäre schon sehr seltsam. Ich glaube, es kommt so aufs Gesamtkonstrukt an.
Ja.
Wie spielt man auch in Leverkusen? Kann man die Leverkusener dominieren? Wie sehr kann man sich in der Meisterschaft absetzen? Was haben die Bayern vielleicht noch auf dem Transfermarkt vor? Da ist ja der große Sparzwang ausgerufen worden, das haben wir auch schon hier besprochen. Also Joshua Kimmich hat eben die Zeit und ganz ehrlich, er hat vor Weihnachten ja schon mal gesagt, alle 3 Tage spielen, das merke ich jetzt auch an mir. Glasgow, am Samstag fliege ich nach Leverkusen, dann wieder zurück. Um dann das Spiel gegen Celtic in München zu beobachten und so weiter. Das strengt ja mich schon an.
Ja.
So, und ich habe jetzt aber im Hinterkopf nicht, ob ich jetzt 20 Millionen annehmen soll oder 18 oder 22.
Oder nach Barcelona
und so weiter.
Umziehen sollst.
Genau, und dass Joshua Kimmich da jetzt derzeit nicht den großen Kopf dafür hat, vollkommen verständlich.
Ja, Jogi Löw hat ja ihm geraten, er sollte vielleicht besser wechseln. Also wenn nicht jetzt, wann dann? So wie ich ja gerade eben schon gesagt habe.
Ja, und Real Madrid,
es ist auf jeden Fall ein riskantes Spiel.
Real Madrid ist eine gute Adresse.
Das stimmt. Da du mich ja vorhin schon so schön Frau Hoeneß genannt hast, müssen wir natürlich mal wieder über Uli Hoeneß reden und im Speziellen über eine Personalie, und zwar Florian Wirtz. Und deswegen gehen wir rein in unsere dritte Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, dass die Bayern Florian Wirtz haben wollen, ist ja jetzt natürlich auch nichts Neues. Uli Hoeneß hat ja auch mal in einem Exklusivinterview bei T-Online gesagt, wenn ich einen Traum haben darf, dann würde ich sagen, dass Florian Wirtz zum FC Bayern muss. Jetzt hat er das Ganze aber natürlich auch nochmal verschärft und das natürlich in einer speziellen Woche, sage ich mal, mit Blick auf Samstag, mit dem Topspiel dann in und gegen Leverkusen. Jetzt hat er nämlich bei der Bild gesagt, wir wollen Wirtz haben. Also er hat das wirklich dann nochmal, betonter gesagt und nicht nur noch ein Traum, sondern dass das wirklich sein Wille ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin ganz ehrlich. Warum muss es in einer Woche sein, die für seinen Herzensverein so wichtig ist und so ausschlaggebend ist? Und er weiß doch, was er mit diesen Aussagen für Wellen schlägt und ob das jetzt ist, den Gegner zu ärgern. Und den Bayern wird ja eh immer unterstellt, sie würden ja ihre Konkurrenten leer kaufen. Obwohl, da müsste man ja eigentlich eher mal nach Dortmund schauen. Aber ich verstehe es nicht, warum in dieser Woche, und ich halte Uli Hoeneß für einen so, weil er ist ja immerhin mit mir verwandt, für einen so cleveren Mann, dass ich nicht verstehe, warum das in so einer Woche gemacht werden muss.
Ja, aber das liegt daran, weil Uli Hoeneß auch in der Selbstwahrnehmung einfach da über den Dingen schwebt. Also warum sollte er jetzt da Rücksicht nehmen auf irgendwelche Topspiele, die da in Leverkusen anstehen?
Ja, aber es ist ja sein Herzensverein und das ist ja etwas, da reden wir ja auch ja, wieder über Druck, der dem ja Eberl ausgesetzt ist und das ist ja, auch genau. Irgendwo Druck.
Ja, ja, also nehmen wir mal die sportliche Nummer.
Ja.
Die Spieler des FC Bayern, die aktuellen spielen in Leverkusen nicht besser oder schlechter, nur weil Uli Hoeneß öffentlich sagt, dass er Florian Wirtz will. Also den sportlichen Erfolg gefährdet er damit nicht.
Die kriegen das wahrscheinlich auch alles gar nicht mal so richtig mit.
Genau, er sorgt in Leverkusen für Aufregung vielleicht.
Und Schmunzler.
Jedenfalls haben die Leverkusener ein Thema und müssen sich damit beschäftigen. Mhm. Da hören wir auch gleich rein.
Ja.
Das schadet ja dem FC Bayern auch nicht, wenn die Leverkusener ein bisschen
genau.
Nervös sind. Wo ich dir recht gebe ist, warum setzt er jetzt die sportliche Führung, die sportliche Leitung, die für die Personalpolitik in erster Linie zuständig ist, nämlich die Herren Eberl, Freund und Dresen, so unter Druck und nötigt denen ab, dass die sich auch dazu äußern müssen.
Genau.
Da habe ich jetzt auch keine Antwort, warum er das macht. Nein, schade. Nein, weil der FC Bayern sein Baby ist und da müssen auch mal öffentliche Zeichen her.
Ja.
Und er hält da mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Und ja klar, aber er setzt natürlich damit die sportlich Verantwortlichen unter Druck, weil die werden ja dann auch wieder gefragt.
Ja.
Bisher ging es ja so, dass sie sagen konnten, ist ja nur eine Träumerei von Uli Hoeneß, aber gestern hatte sich das ja zugespitzt, auch durch die Reaktion der Leverkusener. Vielleicht sollten wir mal reinhören, was Simon Rolfes gesagt hat.
Gerne, machen wir.
Das interessiert mich überhaupt nicht und das ja, ist nichts, was uns tangiert, dass die Bayern das habe ich schon als ich mit 10 Jahren den Kicker gelesen habe, haben die Bayern das, glaube ich, schon gemacht vor Spielen. Also von daher ist es jetzt keine vielleicht neue Taktik, aber da, wie gesagt, dass Florian ja, und das ist ja schon länger, dass Florian natürlich ein Spieler ist, der in ganz Europa für Aufmerksamkeit sorgt, das ist ja jetzt nichts Neues.
Also Simon Rolfes, der Chef in Leverkusen, der wittert ein Ablenkungsmanöver der Bayern, namentlich von Uli Hoeneß, sieht das alles entspannt und locker. Ich habe mich gewundert, warum in Leverkusen unter der Woche plötzlich eine Medienrunde einberufen wird. Habe mich aber dann informiert bei den Kollegen vor Ort. Das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass Simon Rolfes da zum Thema Wirtz Stellung nehmen wollte.
Statement setzen.
Sondern man wollte den dortigen Medien einfach die Möglichkeit geben, einen weiteren Gesprächspartner zu haben vor eben diesem wichtigen Topspiel zwischen Bayer und Bayern. Also das war jetzt nicht so, dass die Leverkusener da gesagt haben, jetzt müssen wir was zu Wirtz sagen, sondern das hat sich halt so eingefügt in die Pressetermine derzeit. Von dem her, die Leverkusener werden nicht nervös. Also ich habe jetzt da keine Nervosität rausgehört und wenn man sich mit der Thematik Flo Wirtz auseinandersetzt, dann kommt mir ein charmanter Gedanke. Die WM 2026 ist für Florian Wirtz und für die ganze deutsche Nationalmannschaft ein großes Ziel. Und Florian Wirtz hat den Anspruch, dass er bei dieser WM 2026 einer der großen Leistungsträger ist. Vielleicht einer der Rising Stars dieses Turniers. Und da wäre es ja nicht schlecht, in Leverkusen zu verlängern, im gewohnten Fahrwasser zu bleiben, kein Risiko einzugehen, keine Umgewöhnung zu starten, nicht zu Real Madrid zu gehen und da vielleicht dann ein Jahr lang nur teilweise Einsätze bekommen oder mit der Sprache nicht zurechtzukommen, sondern sich auf das Bestehende zu verlassen und zu sagen, ich möchte auf alle Fälle in diese WM 26 top vorbereitet gehen, vor allem mental, weil körperlich bin ich ja gut und dann schaue ich, was mir die WM 2026 bringt.
Ja.
Also würde ich sagen, aktuell, und vielleicht sagt deswegen Uli Hoeneß auch für den Sommer 2025 nur 10% Wahrscheinlichkeit, dass Flo Wirtz nach München kommt. Aktuell sehe ich es eher so, dass Flo Wirtz in Leverkusen verlängern wird.
Ja, aber selbst wenn er das tun sollte, muss man sich ja diesen Wechsel auch erstmal leisten können. Und da verstehe ich eben dann auch die Aussagen von Uli Hoeneß nicht so wirklich, weil man, oder auch von Herbert Hainer zum Beispiel, man schwebt ein bisschen zwischen, ach, Geld ist kein Problem beim FC Bayern, und dann aber doch, man hat kein Geldesel, man hat kein Goldesel, so, oder man ist kein Geldscheißer, so rum.
Goldesel, Geldscheißer.
Genau, so. Habe ich es richtig rumgesagt?
Ja, ja.
Ja, okay, gut. Und
ja, die Zeichen, die wir aus der Führungsriege des FC Bayern vernehmen, sind ja unterschiedlich. Also im Sommer sagt Uli Hoeneß, wir haben keinen Geldscheißer.
Ja.
Dann will er aber, dass groß eingekauft
genau.
wird. Herbert Hainer sagt nach der Jahreshauptversammlung, Geld war nie ein Problem. Dann sagt er jetzt, wir haben keinen Goldesel. Also ist jetzt ein Festgeldkonto da oder nicht?
Ja,
das,
genau.
Das ist
eben.
Doch, das ist doch
wir
die Frage.
Wir würden da gerne mal ein bisschen mehr Informationen haben.
Genau. Und wenn du Leuten wie Alfonso Davies oder Jamal Musiala oder Joshua Kimmich sagst, wir können nicht auf jede eurer Forderungen eingehen, weil wir haben nicht so viel Geld. Gleichzeitig peilst du aber einen Megatransfer an. Wir hatten ja am Mittwoch Michael Reschke
ja.
Bei Spotlight zu Gast, der gesagt hat, das wird ein riesengroßes Paket mit Gehalt, mit Signing-Fee, mit Ablösesumme
eben,
und so weiter.
Was ist das denn auch für ein Zeichen? Nicht nur an die Spieler, sondern natürlich auch an deren Berater, die sind ja nicht blöd und die merken ja, dass sich da untereinander irgendwie keiner wirklich einig ist und dass anscheinend vielleicht doch mehr oder beziehungsweise, dass die Verantwortlichen beim FC Bayern ein bisschen zurückgerudert haben, was die Aussagen zum Geld angeht, weil sie natürlich gemerkt haben, wie die Spieler und Berater jetzt auf einmal darauf reagieren.
Das kann gut sein.
Ja.
Und Karl-Heinz Rummenigge kommt ja dann auch noch um die Ecke. Und sagt, also irgendwo muss das Geld ja herkommen.
Ja.
Die Spieler hier, die bei den Verhandlungen, die sollen nicht so viel jammern. Was hat er gesagt? Immer höher, schneller, weiter. Es gibt immer nur eine Richtung.
Ja,
und hat es dann in Zusammenhang gesetzt.
Und
genau, und hat es in Zusammenhang gesetzt und hat gesagt, also wir müssen so Sachen wie die Club-WM machen, wir müssen PR-Reisen machen und so weiter, weil die Spieler ja immer so viel Geld wollen. Das ist natürlich das Prinzip Henne und Ei, was war zuerst?
Ja.
Kann man so oder so sehen, aber wie gesagt, aus dem Bayern-Kosmos vernehmen wir verschiedene Zeichen. Wir wissen jetzt nicht, ist der FC Bayern, kommt er jetzt am, keine Ahnung, muss Uli Hoeneß mit dem Bauchladen
ja.
am Stachus rumlaufen und Trikots verkaufen, oder ist der FC Bayern immer noch finanziell gut bestellt?
Ja. Ja, du hast es gerade eben schon angesprochen, da musste ich auch sehr schmunzeln. Michael Reschke, der eben ja bei Spotlight war, und dieses Zitat, Uli Hoeneß macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, fand ich phänomenal. Also, dass er eben das, was er auf dem Herzen hat, auch frei ausspricht. Soll er ja auch machen. Manchmal verstehe ich einfach nicht ganz genau, was er damit bewirken will. In dem Fall ist es ja jetzt noch mehr Druck auf Max Eberl. Und wir können ja auch gerne, wir haben beim Intro ja nur die kurze Version gehört. Du hattest ihn ja da gestern auch drauf angesprochen nach dem Spiel. Und da hören wir doch gerne mal in die lange Version ein, weil ich glaube, Max Eberl gefällt es nicht so ganz, was da alles vom Tegernsee kommt.
Flo Wirtz ist ja immer das Dauerthema. Wie sehr stört sowas jetzt im Blick auf das Spiel? Weil die Leverkusener haben ja schon gesagt, also Simon Rolfes, das kennen wir von den Bayern, das haben sie vor 30 Jahren schon gemacht.
Naja, also wir haben jetzt nicht viel über Florian Wirtz gesprochen oder über irgendeinen Spieler von Leverkusen. Das kreist um uns herum. Und ich glaube, es gehört sich einfach nicht, gerade vor so einem Spiel jetzt so eine Thematik aufzumachen. Das muss auch nicht sein. Flo Wirtz ist Spieler von Bayer Leverkusen. Wir haben herausragende Spieler bei uns in den Reihen. Michael Olise, Jamal Musiala, ich könnte jetzt ganz viele aufzählen. Wir können uns alle auf Samstag freuen, auf das wirklich tolle Spiel.
Also zur Erklärung, das war kurz nach dem Spiel. Max Eberl war sehr schnell in der Mixzone.
Mhm.
Wir waren kaum bereit quasi, schon kommt der Sportvorstand und die sportlichen Themen und auch das Thema Upamecano und so weiter hatten wir schon abgefrühstückt und dann habe ich gesagt, eine Frage habe ich noch und dann ging es eben um Wirtz. Und ich hätte diese Wirtz-Frage nicht gestellt eigentlich, weil der Deckel war ja schon drauf beim Abflug Richtung Glasgow. Da hatte ja Max Eberl schon gesagt, wir konzentrieren uns auf das Sportliche. Aber durch die neue Dynamik, wir wollen Wirtz von Uli Hoeneß und die Reaktion der Leverkusener,
ja.
gab es natürlich einen neuen Sachstand. Und da wollte ich dann schon wissen von Max Eberl, wie er darüber denkt, dass jetzt wieder, er hatte versucht, den Deckel drauf zu drücken und jetzt wird wieder drüber diskutiert.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Diese Unruhen, die Uli Hoeneß ja dann doch immer wieder reinbringt, durch, auch wenn es nur die kleinsten Statements sind. Und selbst wenn er die Chance bei 10% sieht, aber es macht ja was.
Ja, und vor allem auch in dieser dieser Geschwindigkeit und in dieser Schlagzahl, dass jetzt so viel immer wieder kommt. Also jetzt innerhalb der letzten 8 Tage dreimal zu Florian Wirtz geäußert. Das ist natürlich schon viel. Interessant ist ja die Antwort von Max Eberl. Wir haben sie gerade gehört. Er sagt, wir haben jetzt nicht viel über Florian Wirtz gesprochen oder über irgendeinen Spieler von Leverkusen. Mhm. So, wen meint er mit wir? Gehört Uli Hoeneß nicht mehr zum Thema wir? Da ist aber meine Einschätzung, und das deckt sich dann auch mit dem, was ich da recherchiert habe, er meint, also, weil gestern, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, also gestern sind natürlich schon einige erschrocken und dachten sich, boah, ist das jetzt die Replik auf den Tegernsee? Will er jetzt Uli Hoeneß da in die Grenzen, in die Schranken weisen und distanziert er sich da von Uli Hoeneß? Ich habe Max Eberl so verstanden, dass er mit wir wirklich diejenigen meint, die sportlich in der ersten Reihe für die Personalpolitik der Zukunft zuständig sind. Das sind er als Sportvorstand, Sportdirektor Christoph Freund und Jan-Christian Dresen als CEO. Mhm. Und die drei haben sich ja wirklich nicht groß zu Flo Wirtz geäußert, sondern haben nur gesagt, das ist ein Traum des Ehrenpräsidenten. Träumen kann man immer, aber wir kümmern uns um unsere Belange. Also so ist dieses Wir in dem Zitat von Max Eberl einzuschätzen. Er sagt dann auch, ja, das kreist um uns herum. Also da sind wir auch wieder bei um die drei, das Dreiergespann, Dresen, Freund, Eberl. Und dann sagt er, das muss auch nicht sein, dass man so eine Thematik jetzt aufmacht. Er unterscheidet da offenkundig genau zwischen dem, was die erste Reihe, die operative Reihe macht und was Uli Hoeneß macht, der über den Dingen steht. Aber ich habe in dem Zitat jetzt keine Replik erkannt oder keine Attacke oder Spitze oder Distanzierung von Uli Hoeneß, sondern es war einfach nur die Bitte darum, bitte versteht, dass wir, die im operativen Geschäft tätig sind, uns jetzt dazu nicht äußern können. Für uns geht es jetzt um den Sport.
Glaubst du, dieses Wir wird auch so dann am Tegernsee wahrgenommen und nicht als Konter wahrgenommen? Oder denkst du, da wurde jetzt vielleicht ein kleiner Stein ins Rollen gebracht?
Also, dass Uli Hoeneß nicht alles toll findet, was Max Eberl macht, das habe ich ja schon in der letzten Folge oder war es in der vorletzten Folge?
Ich glaube, wir haben es in beiden einmal angesprochen, aber in der letzten haben wir viel über dieses Eberl unter Druck und da ging es viel darum.
Also, ich komme schon ganz durcheinander. Aber die beiden sind ja im Austausch.
Ja.
Und dann muss halt Uli Hoeneß, wenn ihn das jetzt wirklich stört, was Max Eberl da gesagt hat, dann muss er halt Max Eberl anrufen und sagen, Max, wie hast denn du das gemeint?
Ja.
Und also ich mag da keine große Attacke von Max Eberl auf seinen Mentor erkennen, sondern es geht klar darum, bitte hört jetzt auf mit diesem nicht sportlichen Thema.
Ja.
Wir haben jetzt ein sportliches Thema vor der Brust, das ist dieses Fußballspiel gegen Bayer Leverkusen und aber das gehört zum Geschäft, das gehört einfach dazu.
Ja, wahrscheinlich wird da am Ende auch ein bisschen mehr auf die Goldwaage gelegt, als das eigentlich sein muss.
Ja klar, und wir Medien sind da natürlich auch nicht unschuldig.
Nö, für uns ist das ja irgendwo auch gefundenes Fressen.
Wir sezieren ja auch dann jeden Satz. Das ist ja auch das, was Max Eberl beim Abflug nach Glasgow gesagt hat. Die mediale Begleitung rund um den FC Bayern ist natürlich schon heavy.
Ja.
Das wusste er aber auch vorher. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass er da irgendwie jammert.
Ja.
Ich warne nur davor, dass man da jedes Komma und alles bis ins Kleinste seziert und da immer versucht zu schauen, ja, zündelt er jetzt da oder schießt er da gegen den Mentor, sondern ich habe das gestern so, ich bin ihm ja gegenüber gestanden, ich habe das jetzt nicht als böse Attacke auf Uli Hoeneß wahrgenommen, sondern es ging eher darum, wir, die sportlich Verantwortlichen, ich wiederhole mich, so wie Max Eberl wiederhole ich mich jetzt auch, wir, die sportlich Verantwortlichen, wir haben das Thema auf dem Schirm, wir wissen, dass es diesen Wunsch gibt, aber wir haben uns jetzt nicht dazu geäußert, sondern wir konzentrieren uns auf den Sport.
Ja, damit haken wir das Thema auch ab und haben wahrgenommen, dass Uli Hoeneß sich auf jeden Fall Florian Wirtz beim FC Bayern wünscht. Ja. Wer nicht?
Also wenn was rauskam in den letzten
ich
Tagen,
ich glaube, so habe ich es verstanden, das. Ja.
Genau.
Ja, Kumbi, es tut mir sehr leid, aber die Seifenoper geht ja irgendwo auch ein bisschen weiter jetzt.
Ja.
Wir holen mal tief Luft. Und zwar geht's vom Tegernsee nach Grünwald, kann man schon sagen, in die nächste Rubrik. und damit aber auch die letzte hier im Podcast.
Der Ärger der Woche.
Ja, ich habe es ganz am Anfang schon angesprochen, und zwar geht es um Karl-Heinz Rummenigge, der sich ein bisschen ärgert, dass die Spieler laut ihm, Zitat, zu viel jammern, Stichwort, da geht es eben um die immer stärkere oder höhere Belastung, vor allem durch so neue Turniere wie jetzt im Sommer die Club-WM, wo ja der FC Bayern und Borussia Dortmund teilnehmen werden unter anderem. Wie hast du das Zitat wahrgenommen, und würdest du ihm jetzt in erster Linie erstmal recht geben, dass die Bayern oder allgemein die Spieler zu sehr jammern?
Also das Thema Jammern ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich,
ja,
weil Joshua Kimmich und Thomas Müller sind zum Beispiel Spieler, die das Thema Belastung immer komplett beiseite schieben.
Ja, die ja auch immer spielen wollen.
Richtig, die immer spielen wollen, die lieber spielen als trainieren. Interessanterweise hat dieses Belastungsthema vor allem Jürgen Klopp aufgemacht, der gesagt hat, also entweder weniger Spiele oder größere Kader, weil so geht es nicht weiter. Allerdings, Jürgen Klopp hat das auch schon 2014 gesagt. Also der rüttelt schon seit 10, 11 Jahren, ja, an dem Thema Spielplan. Ich vernehme da gar nicht so viel Jammern bei den Spielern. Aber es ist natürlich schon so, der Spielplan ist heavy. Also die Champions League ist aufgepumpt worden, weitere Spiele, dann jetzt noch diese Playoff-Runde, die Club-WM, die einen Monat dauert. Dann ist ja schon eine sehr kurze Sommerpause vergleichsweise, also es wird ja fast durchgespielt. Aber, und dann muss ich Karl-Heinz Rummenigge in Teilen recht geben, diese Turniere sind natürlich entstanden, weil der Fußballbetrieb immer mehr Geld braucht, und zwar frisches Geld.
Ja.
Es muss immer attraktiver werden, auch für weltweite Märkte, damit man wieder Geld einnimmt, das dann größtenteils den Spielern wieder zugutekommt.
Ja.
Und das ist natürlich ein Rad, das sich immer mehr...
Teufelsrad.
Das ist ein Teufelsrad, das treibt sich immer mehr an. Und irgendwann, da hat Karl-Heinz Rummenigge recht, irgendwann fährt man vor die Wand.
Ja, weil kannst ja gerne auch mal vorlesen, das Zitat von ihm, ja, was er ja in der Sportbild dann eben gesagt hat. Die ganzen Vertragsverhandlungen, die ich bei uns miterlebe, gehen immer nur in eine Richtung. Immer höher, immer weiter, immer schneller. Irgendwo muss das viele Geld aber herkommen. Und damit hat er ja recht. Also herkommen im Sinne von, da muss man halt eben an so Turnieren wie der Club-WM teilnehmen oder durch diesen neuen Champions-League-Modus mehrere Spiele haben, dass dann eben, wie du sagst, dieses frische Geld reinkommt, weil wir haben ja gerade über sehr viele Zahlen und Verträge gesprochen, und das sind natürlich Sphären, die, also wann und wo soll das aufhören und wo soll das hingehen?
Ja, Michael Reschke hat bei uns in Spotlight gesagt, und der ist ja wirklich schon sehr lange im Geschäft, also war als Spielerberater tätig, war Manager in Leverkusen, hat ganz eng mit Rainer Kallmann zusammengearbeitet, war dann bei den Bayern technischer Direktor mit Leuten an seiner Seite wie Pep Guardiola, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer. Also Michael Reschke kennt das Geschäft von vorne, von hinten, von oben, von unten. Und der hat gesagt, es gibt nur die Lösung, dass sich die großen Clubs drauf einigen,
ja,
auf eine Gehaltsobergrenze oder eine Etatobergrenze. Dass man sagt, okay, die Gehaltskosten dürfen nur so und so viel Millionen Euro betragen, dann ist Schluss. Das Problem, das ich da sehe, ist, werden diese Regeln denn dann wirklich eingehalten?
Das ist ja allein schon Financial Fair Play. Wer hält das
ein? Genau, wer hält das Financial Fair Play ein? Und wenn sich die Clubs da selber solche Regeln geben, dann wird es sicherlich irgendeinen Club geben, der zu Spieler X sagt, wir dürfen dir nur 20 Millionen bezahlen,
ja,
aber wir besorgen dir einen schönen Werbedeal bei der und der Firma, und dein Schwiegervater, der könnte doch vielleicht als Club-externer Berater bei uns arbeiten, der muss nicht oft in die Geschäftsstelle kommen, aber der kriegt dann auch nochmal Summe X und so weiter. Also ich möchte jetzt da nicht irgendwelchen Clubs kriminelle Energie da unterstellen, aber diese selbstgedeckelten Regeln, die haben immer zu solchen Schlupflöchern geführt, ja, dass man irgendwie es doch hingekriegt hat, dass man die Regeln umgehen konnte und dann doch wieder das Geld im System hatte.
Und Rummenigge hat das ja jetzt nicht zum ersten Mal angesprochen. Also er hat ja auch schon mal gesagt, dass er findet, dass die Spieler einfach allgemein viel zu gierig geworden sind oder auch die Berater, die da dahinter stecken und dass man sich ja eigentlich ja wie im Bilderbuch an einen großen Tisch setzen muss und ganz ohne Emotionen das Ganze mal besprechen muss. Aber das ist halt irgendwo leichter getan als gesagt als getan. Vor allem weil, wie du gerade schon sagst, es immer jemanden geben wird, der aus der Reihe tanzen wird. Und wenn es der Erste macht, dann macht es der Zweite. Und dann haben wir wieder den Domino-Effekt.
Genau, und, auf einer anderen Ebene.
Ja, ich glaube, ich muss mir mal ein Domino-Spiel holen. Ja. Das ist so oft, wie ich das hier jetzt schon genannt habe, das Wort ist Wahnsinn. Du weißt, was ich meine.
Ja, die,
und
die
genau
ist,
da sehe ich dann wieder die große Gefahr, dass ja diese romantische Vorstellung wird es in diesem Fußball und in diesem harten Business nicht geben.
Ja, die Frage ist, ob der europäische Spitzenfußball in der Lage ist, sich da selbst irgendwie zu drosseln.
Ja.
Aber ich sehe das eher nicht so.
Ja, und am Ende ist es auch ein
da so
unfassbar
komplexes
Thema. Das
unfassbar komplex, und da müsste vielleicht Karl-Heinz Rummenigge, der ja in seiner Tätigkeit als Chef der Europäischen Clubvereinigung wirklich große Politik betrieben hat, sage ich jetzt mal, der ja wirklich von allen Seiten angesehen war, der sehr einflussreich war, der auch dem FC Bayern sehr viel Einfluss gesichert hat,
ja,
über die ECA oder ECA. Der müsste quasi wieder so als Elder Statesman des europäischen Fußballs, müsste der wieder antreten, sage ich jetzt mal, und sich darum kümmern. Aber ich weiß nicht, ob er da Lust hat, sich wieder da sportpolitisch zu engagieren.
Ja, wäre auf jeden Fall kein einfacher Job.
Das Problem ist natürlich, wenn jetzt Karl-Heinz Rummenigge kommen würde und sagen würde, ich übernehme eine Kommission innerhalb der UEFA, wie könnte so ein Gehaltslimit aussehen? Dann könnten ja andere Vereine auf die Idee kommen zu sagen, ja, du bist doch mit dem FC Bayern verheiratet, du kämpfst doch hier nur dafür, dass der FC Bayern vielleicht wieder an Boden gewinnt.
Ja.
Also in diesem kapitalistischen System, in dem wir uns bewegen, sehe ich ehrlich gesagt kein Ende der Spirale.
Nee.
Und
zumindest auch kein schönes Ende.
Ja, und ich sage jetzt mal, es ist ja auch nicht verwerflich, wenn die Spieler mehr Geld haben wollen. Also das ist ja bei uns allen so, dass jeder würde gern so wenig wie möglich arbeiten und so viel wie möglich verdienen.
Ja, klar. Ja, und am Ende ist es ja auch einfach gesagt, wenn du weniger spielen möchtest, dann verlang bitte aber auch bei deiner nächsten Vertragsverlängerung weniger. Also den Spieler musste man finden, der
ja
das macht.
Richtig. Also ich sehe da keine Lösung, aber es ist ein wichtiges Thema, das Karl-Heinz Rummenigge da angestoßen hat. Ich glaube nur nicht, dass er da in der Beratergilde ob das so gut ankam.
Ja.
Weil es ist natürlich schon der einfache und populistische Weg zu sagen, die Spieler sind zu gierig und die Berater auch.
Ja.
Dafür bekriegt man eigentlich immer Applaus bei den Fans.
Ja, das stimmt.
Aber das System ist natürlich viel, viel komplizierter.
Dann lass uns zum Schluss nochmal über ein schönes Thema reden. Und wir werfen den Blick auf Samstag, das Topspiel 18:30 in und gegen Leverkusen. Bayern auf Platz 1, 54 Punkte, Leverkusen 8 Punkte dahinter, also 46. Ich würde mal meinen, dass da auf jeden Fall der Druck auf Seiten der Leverkusener um einiges größer ist, weil wenn sie noch die Hoffnung haben wollen, die Meisterschaft noch für sich entscheiden zu wollen oder zumindest die Meisterschaft zu gewinnen, dann müsste auf jeden Fall das Spiel schon mal für sich entschieden werden. Manuel Neuer, der ist da auf jeden Fall anderer Meinung und der hat den Champagner eigentlich so gut wie jetzt schon kalt gestellt. Hören wir doch einfach kurz rein.
Ja, der ist ja immer kalt gestellt grundsätzlich, aber wir müssen natürlich dafür was tun. Ich glaube, dass es auch an der Zeit ist, wenn wir wieder die bessere Mannschaft sind, dass wir sie ja dann auch mal schlagen, und das wäre natürlich der größte Wunsch von uns.
Also Manuel Neuer könnte quasi am Samstag um 20.20 Uhr schon das Feiern beginnen, weil der Champagner ist bei ihm immer kalt gestellt. Ich sage, wenn sie in Leverkusen gewinnen, dann wären sie auch deutscher Meister. Also dann hat Uli Hoeneß recht gehabt, als er die deutsche Meisterschaft zugesagt hat.
Hat aber gerade noch Glück gehabt dann.
Und auch wenn die Bayern verlieren sollten, werden sie auch Meister.
Weil selbst da ist er auch wieder zurückgerudert. Selbst da hat er dann auch gesagt, na, vielleicht sind die Leverkusener doch ein bisschen stärker als gedacht. Also,
nee, also ich sage, die Bayern werden Meister so oder so und es wäre fürs Selbstwertgefühl und für die Ruhe an der Säbener Straße wäre das natürlich ein großes heilendes Pflaster auf viele Wunden, wenn man da in Leverkusen gewinnen würde. Vielleicht sogar deutlich, vielleicht mit 2-0 oder so. Das würde zwar das Ausscheiden im Pokal nicht wieder wettmachen, aber es würde zumindest das Selbstbewusstsein in München wieder steigern lassen. Das
stimmt. Und wer weiß, trifft man sich ja dann in der Champions League nochmal, weil
das ist ja das
könnte
nächste.
Ja nach Glasgow entweder gegen Atletico Madrid oder Bayer Leverkusen gehen. So, das war eine pickepackevolle Sendung, würde ich mal sagen, oder Folge.
Ja, auch kompliziert. Also ich muss mir die nachher mal selber dann auch anhören.
Super komplexe Themen. Ich glaube, allein wenn wir eben über dieses Thema, was Karl-Heinz Rummenigge da angeschnitten hat, reden wollen, dann müssten wir eigentlich eine neue Folge aufnehmen.
Eine Sondersendung, ja.
Sondersendung, ja. Aber die wollen wir jetzt nicht machen, weil deine Woche ist ja auch pickepackevoll. Deswegen gönnen wir dir jetzt auch erstmal ein bisschen
Ruhe
bis Samstag.
Ich hoffe, dass wir in der kommenden Woche hauptsächlich über wirklich den rollenden Ball sprechen können.
Ja.
Und nicht über A hat X gesagt und B hat Y gesagt und was sagt der eine über den anderen, sondern dass wir dann wirklich über den rollenden Ball sprechen können.
Das stimmt.
Über einen FC Bayern, der aus meiner Sicht dann im Achtelfinale der Champions League steht. Weil gegen Celtic zu Hause, da brennt nichts mehr an.
Das glaube ich auch. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Und ich freue mich drauf, wieder donnerstags.
Ganz genau. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Ciao.
Bis dann. Ciao.